Wir sind Gott für das Wort sehr dankbar. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und unser Herr hat es ja selber ausgesprochen und Bezug genommen auf Noah und auf die Zeit, die damals war, und gesagt, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Und die Frage lautet, wird er Glauben finden, wenn er wiederkommt? Damals waren ja viele Menschen auf Erden und nur wenige glaubten, ganz wenige, eine Handvoll. Und der Herr sagt, wird der Menschensohn Glauben auf Erden finden, wenn er kommt? Nur in denen, zu denen er geredet und die ihm vertraut und seinem Wort Glauben geschenkt haben. Alle anderen werden an ihm vorbeiglauben. Es geht nicht darum, ich habe es oft gesagt, an Gott glauben ist eine Sache und das, was Gott gesagt hat zu glauben, ist eine ganz andere. An Gott glauben viele, Millionen, wenn nicht Milliarden. Aber Gott glauben, das ist eine andere Sache. An Gott glaubt selbst der Teufel und zittert. So sagt es im Jakobusbrief. Aber das zu glauben, was der Herr geredet hat, das ist nur denen geschenkt, die zu seinem Volke gehören, die tatsächlich sein Eigentum sind. Und daher kommt auch das Wort, wer da glaubt, wie die Schrift sagt. Nicht nur, wer irgendwie glaubt, sondern glaubt, wie die Schrift sagt. Hier wären einige Dinge zu bemerken, wenn ihr es nur ganz kurz euch merken wollt. Es geht manchmal um die 120 Jahre und wir müssen sehr Acht geben, dass Noah nicht 120 Jahre predigte. Wir müssen das sehr beherzigen. Es heißt in 1. Mose 5, im letzten Vers, als Noah 500 Jahre alt war, wurden ihm seine Söhne Sem, Ham und Japhet geboren. Mit 500 Jahren wurden ihm die drei Söhne geboren. Dann kommt das, was in Kapitel 6 geschrieben steht und im 7. Kapitel, im 5. Vers heißt es dann, da tat Noah alles genau so, wie der Herr es ihm geboten hatte. Noah war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde kam. Also mit 500 Jahren wurden ihm die drei Söhne geboren. Und die drei Söhne gingen mit ihren Frauen schon in die Arche ein. So sagt es Gottes Wort. Und er war 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde kam. Man muss also manchmal ein bisschen aufmerksam lesen, um das zu sehen. Ein zweites Mal steht's in 1. Mose 8, 1. Mose 8, Vers 13. Und im 600. Lebensjahre Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Also wieder diese 600 Jahre. Was mir hier vorher auffiel, ist in Vers 11. Da kam die Taube um die Abendzeit zu ihm zurück. Und siehe da, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt im Schnabel. Die Taube, und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, Bruder Brennim hat eins der letzten Lieder in den Predigten oder in einer Predigt im Dezember 65, ist also eins der letzten Predigten gewesen, das Lied von der schneeweißen Taube gesungen und hat sich auf Noah bezogen, wie Gott ihm ein Zeichen gab durch diese Taube, die er aussandte und die dann die Antwort zurückbrachte, nämlich, dass das Wasser sich verzogen und schon ein frisches Ölbaumblatt mitgebracht hat. Und es geschah zur Abendzeit. Man könnte hier noch sehr vieles gerade aus der Geschichte Noahs lesen. Und wir übersetzen oder haben gerade eine Predigt übersetzt. Darin möchte Bruder Brenhem nachweisen, dass jeder Mensch, auch jeder Gottesmann, einen oder einige Fehler gemacht hat. Und er versucht es sogar mit Macht, dem Josef im Alten Testament nachzuweisen. Und wir haben gemerkt, wie schwer das ist. Aber Noah war ein so gewöhnlicher Mann wie wir alle. Und er hat eines Tages tatsächlich zu viel getrunken. Obwohl es von ihm heißt, er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott, blieb aber trotzdem ein Mensch. Und es heißt hier in Kapitel 9, wir wollen nie die schlechten Dinge herausstellen, aber Gottes Wort gibt ja beides wieder. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte auch einen Weinberg an. Und als er dann aber von dem Weine trank, wurde er trunken und lag entblößt in seinem Zelt. Ihr kennt die Geschichte. Wir haben immer beides im Worte Gottes. Wir haben die göttliche Seite und wir haben die menschliche Seite. Und Bruder Brenhem erwähnt es in einer Predigt und sagt, als Gott seinen Kommentar über Abraham gab und über David und all diese Knechte, war nicht ein einziger Tadel ausgesprochen, sondern nur das herausgestellt worden, was heilsgeschichtlich von Bedeutung war, was göttlichen Ursprungs war, das hat Gott herausgestellt. Wir sehen, Gott schloss einen Bund mit Noah. Noah hatte Gnade mit Gott gefunden, ein für allemal. Nicht nur für einige Tage, sondern für immer. Und so könnte man die ganze Heilige Schrift durchlesen und feststellen, dass Gott sich derer erbarmt hat, die er gerufen und die er begnadigt und die er segnen konnte. Mir wurde heute Abend, als ich ganz kurz in die Schrift hinein sah, ein Wort aus dem Johannesevangelium, dem 7. Kapitel, sehr groß. Im Evangelium Johannes, Kapitel 7, da heißt es in Vers 46, die Diener antworteten, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Es bezieht sich auf unseren geliebten Herrn und Heiland, Jesus Christus, der äußerlich Mensch war, an Gebärden als Mensch erfunden, ohne Tadel, ohne Schuld, ohne Sünde. Er kam ja, um deine und meine Schuld zu nehmen, deine und meine Sünde zu tragen. Aber es heißt hier, so kamen denn die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern zurück. Und diese fragten sie, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Diener antworteten, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Sie sollten Hand an ihn legen, sich seiner bemächtigen, denn unter dem Volk ging ja das Gespräch schon umher. Ist dieser wirklich der Prophet? Wir haben vor kurzem aus Johannes 1 gelesen, dass Johannes sagte, ich bin nicht der Prophet. Lasst mich hier gleich lesen, wie die Juden das dem Worte entsprechend verstanden haben. Johannes 7, 40. Nun sagten manche aus dem Volk, die diese Worte gehört hatten, dieser ist wirklich der Prophet. Nicht ein Prophet, sondern der Prophet, von dem Mose geredet. Einen Propheten wie mich wird Gott aus euren Brüdern erwecken. Andere sagten, er ist Christus. Wieder andere meinten, Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Und dann kam natürlich die Antwort, hat nicht die Schrift gesagt, dass Christus aus dem Samen Davids und aus der Ortschaft Bethlehem, wo David gewohnt hat, kommen soll? Da entstand seinetwegen eine Spaltung unter dem Volk. Einige von ihnen hätten ihn gern festgenommen, aber keiner legte Hand an ihn. Wussten sie nicht, dass er in Bethlehem geboren war? Ist ihnen das entschwunden? Nein, sie wussten es. Aber plötzlich trat er ja in Galiläa auf. Damit das Wort der Schrift erfüllt würde, Sebulon und Naphtali, das Land Galiläas der Heiden, hat ein großes Licht gesehen. Es musste sich erfüllen. Und dann sagen sie, ja, forscht doch selber, ob aus Galiläa ein Prophet hervorgeht. Das war ein Unterschied zwischen dem Ort seiner Geburt und dem Ort des Auftretens und seines Dienstes und der Stätte, da er sein Leben lassen würde. Das waren verschiedene Dinge und verschiedene Zusammenhänge. Sie haben weder das Erste, noch das Zweite, noch das Dritte verstanden. Sie haben seine Geburt nicht verstanden, sein Wirken nicht begriffen und seine Kreuzigung und seinen Tod schon gar nicht. Und in allem wurde die Schrift vor ihren Augen erfüllt, mit seiner Geburt, mit seinem Wirken, mit seinem Tode, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt, mit allem. Und dennoch blieb es ihren Augen verborgen. Aber diese kostbaren Worte hier, unter den Menschen gab es diejenigen und auch sogar unter den Dienern, die ausgesandt worden waren, die Diener antworteten. Noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Und das war ihnen schon zu viel. Sie wurden wütend, innerlich aufgebracht. Und es heißt hier, da erwiderten ihnen die Pharisäer, habt auch ihr euch irreführen lassen? Nein, sie hatten sich nicht irreführen lassen. Sie hatten nur einen Mann gehört, der so redet, wie noch nie ein Mensch geredet hat. Die Worte gingen ihnen zu Herzen, und obwohl sie abgesandt waren, sich seiner zu bemächtigen, hat sich das Wort dessen, der redete, ihrer bemächtigt und ist ihnen zu Herzen gegangen. Und sie sagte, nie hat ein Mensch so geredet, wie dieser redet. Das war schon zu viel. Und das heißt, das sagten die Pharisäer ihnen, habt auch ihr euch irreführen lassen? Ist etwa irgendein Oberer oder ein Pharisäer zum Glauben an ihn gekommen? Sie waren stolz darauf, dass die Pharisäer und die Obersten nicht an ihn glaubten. Das war für sie ein gewisser Triumph. Für das einfache Volk, die zur Seligkeit bestimmt waren, sah es ganz anders aus. Sie hörten ihn gern. Sie kamen und wussten, aus seinem Munde kommen Worte ewigen Lebens. Worte des Heils, des Segens, der Befreiung, der Heilung. Wo hätte er einmal gesprochen, ohne dass einem Menschen nicht das, was er gewünscht hat, zuteil geworden wäre. Er hatte immer die rechten Worte zur rechten Zeit und hat sie in rechter Weise ausgesprochen. Vers 49. Nein, nur dieses gemeine Volk, das vom Gesetz nichts weiß, verflucht sind sie. Nein, gesegnet sind sie in den Augen Gottes. Das, was Menschen fluchen, hat Gott gesegnet. Und was die Welt verwirft, hat Gott erwählt und umgekehrt. Gott handelt genau im Gegensatz zu dem, wie die Menschen handeln. Nur sie begreifen es nicht. Sie meinen, was sie tun, das ist recht. Nein, nur was Gott tut, ist recht getan. Alles andere zählt sowieso nicht. Wie wird's hier den Menschen ins Gesicht gesagt? Nur dieses gemeine Volk, das vom Gesetz nichts weiß. Sie mögen vom Gesetz nicht viel gewusst haben, aber den Gesetzgeber haben sie in ihrem Herzen gefürchtet. Und sie haben den Sinn des Gesetzes verstanden, dass nämlich auch darin die Verheißung der Gnade und des Messias gegeben worden war. Und wie Paulus es später ausführt, dass durch das Gesetz kein Mensch selig werden kann, das ist offenbar. Und so haben die Menschen ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Und nachdem nun dieser krasse Ausspruch gemacht wurde und der Fluch ausgesprochen, da lesen wir in Vers 50, da sagte Nikodemus, der früher einmal zu Jesus gekommen war und ihrer Partei angehörte, verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn zuvor verhört und seine Schuld festgestellt hat? Da gaben sie ihm zur Antwort, stammst du vielleicht auch aus Galiläa? Forsche doch nach und lerne begreifen, dass aus Galiläa kein Prophet hervorgeht. Er brauchte gar nicht viel zu lernen und viel zu begreifen. Gottes Wort hatte es durch den Propheten Jesaja im 8. Kapitel am Ende ausgesprochen und auch Kapitel 9 am Anfang, wo das Licht aufleuchten würde und die in Finsternis Lebenden würden es sehen. Hier fuhren sie auch den Nikodemus an, der ja doch ein Gelehrter war, der zu ihnen gehörte. Er sagte, er schließt sie mit ein und sagt, verurteilt etwa unser Gesetz. Er sagte nicht euer, unser. Er schloss sich mit ein. Er gehörte ja noch zu ihnen. Und dann gaben sie auch ihm die Antwort. Was soll uns heute Abend dadurch gesagt werden? Ein Mensch, der das Reden des Herrn wirklich in dieser Zeit gehört und verstanden hat, wem es tatsächlich zu Herzen gegangen ist, der wird sagen und bekennen, nie haben wir das gehört, nie hat der Herr in einer solchen Weise geredet, wie gerade in dieser Zeit. Und dann mögen Menschen kommen und sagen, ja, das sind doch nur die und die, die darauf hören, lasst uns zu denen gehören, denen das Reden des Herrn kostbar ist, denen das Reden des Herrn wertvoll ist, dass wir auch sagen könnten, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Was war es? Es war Gott in Christus. Es waren Worte Gottes. Natürlich, Worte Gottes sind nicht in einer anderen Sprache, die sind in unserer Sprache. Manche Leute meinen, wenn Gott redet, dann ist das irgendeine himmlische Sprache. Gott hat zu Noah so gesprochen, wie jeder andere Mensch sprechen würde, und er hat alles verstanden. Und er hat zu Abraham so gesprochen, dass er es verstanden. Und er hat zu Saul so gesprochen, dass er es verstanden hat. Gott redet doch in jeder Sprache zu einem Menschen, so wie es gerade notwendig ist. Aber wer sein Reden gehört und aufgenommen hat, der wird den Unterschied feststellen können und wird sagen mit diesen Leuten, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Sie wussten noch nicht, wer er ist, aber in ihrem Herzen erkannten sie den Unterschied. Es waren nicht hohe Worte, es war nicht die Qualität der Worte, sondern das, was darin zum Ausdruck gebracht wurde. Nicht hohe Bildung, sondern tatsächlich ein einfaches Wort Gottes. Und Bruder Branham sagt, unser Herr hat nicht das Hohe und das von den Angesehenen benutzte Vokabular gesprochen, sondern tatsächlich eine Sprache, wie man sie von jedermann auf der Straße hören konnte. Und deshalb, sagt Bruder Branham, haben all die Gelehrten, die ja eine gelehrsame Sprache gelernt haben, so große Schwierigkeiten mit der Übersetzung der Reden Jesu gehabt. Weil sie in ihrer Gelehrsamkeit manche Worte, wie er sie aussprach, gar nicht gefunden haben. Und man redet vom Altaramäisch und Neu, und sie können reden, was sie wollen. Es war eine einfache Sache. Gott geoffenbart in Einfachheit. Geredet und gewirkt in Einfachheit. Aber sein einfaches Wort hat solch eine Macht und solch eine Kraft. Und die großen Worte all der Großen, sie haben überhaupt nichts ausgerichtet. Sie haben gar keine Kraft in sich. Aber das Wort unseres Herrn, darin ist die Kraft Gottes offenbar geworden. Und die Menschen, die an ihn glaubten, haben den Unterschied gemerkt. Sie hatten ja viele gehört, aber als der Herr zu ihnen sprach, da mussten sie den Unterschied feststellen und sagen, noch niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Wie ist dir und mir das Reden des Herrn? Haben wir den Unterschied wahrgenommen? Denn ich glaube, dass Gott mit uns in dieser Zeit geredet hat. Und zwar durch sein geoffenbartes Wort. Er hat uns seinen Willen kundgetan, ohne dass wir ihn darum baten, ohne dass wir wussten, was er mit uns vorhat. Es heißt hier weiter in Kapitel 8 von Vers 12. Nun redete Jesus aufs Neue zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du legst Zeugnis über dich selbst ab. Dein Zeugnis ist ungültig. Es war sehr schade, dass der Herr auch immer solche Leute um sich hatte, die ihm stets ins Wort fielen und immer wieder irgendwie mit dem, was er sagte, nicht fertig wurden. Es wäre besser gewesen, er hätte nur ein Publikum gehabt, das ihn geliebt, das ihn aufgenommen, das seine Worte geglaubt, aber auch er musste sich mit den Leuten jener Zeit auseinandersetzen. Und er sagt, ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte überhaupt niemand. Doch auch wenn ich richte, ist mein Urteil wahr, denn ich stehe nicht allein, sondern mit mir ist der, welcher mich gesandt hat. Nun steht doch auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Personen wahr ist. Ich lege Zeugnis von mir ab. Und der Vater, der mich gesandt hat, legt auch Zeugnis von mir ab. Da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, weder mich noch meinen Vater kennt ihr. Wenn ihr mich kenntet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Das stimmt mit dem Wort überein. Wer den Sohn erkennt, erkennt auch den Vater. Und mit dem Wort, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und mit den vielen Worten der Heiligen Schrift. Alles ist Offenbarung durch den Geist Gottes. Die Menschen haben es nicht verstehen können. Er sprach von seinem Vater und sie fragten, wo ist dein Vater oder wer ist dein Vater? Und dann sagt er, weder mich noch meinen Vater kennt ihr. Wenn ihr mich kenntet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte sprach er aus, als er beim Opferkasten im Tempel lehrte. Und niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Die Stunde für alles muss da sein, für sein Wirken, für sein Leiden, für sein Sterben, für seine Auferstehung und Himmelfahrt. Wie er damals sagte, eure Zeit ist alle Wege, meine Stunde, aber ist noch nicht gekommen. Und so hat Gott für alles Zeit und Stunde festgesetzt. Sein Reden zu seinem Volke ist immer etwas ganz Besonderes gewesen. Und zu den Seinen konnte er sagen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Gleichnisse der Herr gesprochen hat und wie ein Rätsel den Menschen den Inhalt dargelegt hat und sie wussten vorher oder nachher genauso viel wie vorher. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Manches rätselhaft ist auch in den Predigten Bruder Brenhams. Eingehüllt wie in einen Kern. Aber die Lösung des Rätsels liegt nicht bei dir und nicht bei mir, sondern nur bei dem, der das Geheimnis eingehüllt hat. Er, der es verborgen hat, er kann es auch offenbaren. Ihr wisst ja ganz genau, Gott war in Christus verborgen und hat sich denen geoffenbart, die zum Glauben an ihn gekommen sind. Er war beides, den einen verborgen, den anderen geoffenbart. Die einen glaubten, die anderen glaubten nicht. Und so ist es bis auf den heutigen Tag. Hier sagt er dann weiter, und damit möchte ich schon zum Schluss kommen, da sagte er zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Vers 23. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Mir ist aufgefallen, wie wichtig es ist, dass man eben auch noch ein paar Verse weiterliest. Denn gerade vorhin hat unser Herr in Vers 21 gesagt, ich gehe fort, dann werdet ihr mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Aber wir merken später, führt er aus. Er lässt nicht allgemeine Hoffnungslosigkeit und meint alle damit und sagt, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben, sondern führt aus, wie wir es eben gelesen haben, dass nur diejenigen, die nicht glauben, dass er es ist, in ihrer Sünde sterben werden, in ihrem Unglauben, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Wir haben es so oft gehört aus dem Munde Bruder Brenhims. Der Glaube kommt von Gott und ist und wird durch das Wort Gottes gewirkt. Der Unglaube ist eine Sache des Feindes, der das Wort zunichte machen möchte und dir und mir diesen Glauben rauben und zerstören. Wir können nicht anders, als uns all die Männer zum Vorbild nehmen, die geglaubt haben, was Gott ihnen sagte. Noah glaubte, was der Herr ihm sagte, und er tat genau nach dem Befehl des Herrn. Und er sah mit seinen eigenen Augen die Erfüllung dessen, was Gott zugesagt hatte. Er sah, wie die Spötter ihr Ende nahmen, wie die Gottlosen untergingen, und er sah, wie Gott in seiner Treue seinen Bund und seine Gnade nicht nur in Worten, sondern in der Tat gehalten hat. Und er wurde durch dasselbe Wasser, das andere ertrank oder ertrunken hat, durch dasselbe Wasser wurde er sanft über das Gericht hinweggetragen. Dasselbe Wasser, das den Ungläubigen zum Verhängnis wurde und das sie zu Tode brachte, dasselbe Wasser war es, das Noah mitsamt der Arche getragen hat. Dasselbe Wasser, kein anderes. Dem einen zum Tode, dem anderen zum Leben. Paulus sagt, den einen sind wir ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Wer kann's bestimmen? Nur der, der über Tod und Leben bestimmt. War es nicht genauso mit den Kindern Israel und mit dem Volk oder mit dem Heer Ägyptens? Dasselbe rote Meer, durch das Gottes Volk hindurchging und zwar trockenen Fußes, wurde den Ägyptern zum Verhängnis und hat sie begraben. Den einen ein Weg zum Leben mit Gott, weil sie sein Wort geglaubt und ihm nachgefolgt sind, und den anderen, die ihnen nachstellten und es übel mit ihnen meinten, ein Weg des Todes, und sie wurden im Meer begraben. Das gleiche Wasser, das die Ungläubigen umkommen ließ, hat die Noah mitsamt der Arche und allen, die darin waren, getragen. Wir könnten jetzt zum 2. Petrus 3 gehen, wo Petrus Bezug nimmt auf all diese Dinge, aber die Zeit ist um. Gottes Wort ist kostbar. Und ich sage euch, ob der Herr zu Noah, ob er zu Mose, ob zu Abraham, wenn hier die Volksmenge gesagt hat, noch nie hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Wenn wir heute Noah fragen könnten, wie hast du empfunden, als der Herr zu dir sprach? Wenn wir Abraham fragen könnten, wie hast du empfunden, als der Herr mit dir redete und dir die Verheißung gab? Oh, welche Zeugnisse werden wir hören in der Herrlichkeit von all denen, die das Reden Gottes gehört haben. Aber ich sage euch, es gibt kein Zeugnis, das größer sein wird als das dieser Zeit. Gott hat zusammengefasst, was er in den Tagen Noahs, in den Tagen Moses, in den Tagen der Propheten, im Alten und im Neuen Testament geredet. Das hat Gott in unseren Tagen zusammengefasst. Vielleicht wusste Noah nur das, was der Herr zu ihm gesagt hat. Und Mose das, was der Herr zu ihm gesagt und Abraham das, was er zu ihm gesagt hat. Uns, die wir am Ende der Tage leben, dürfen wissen und hören, was Gott zu all den Propheten, zu all den Aposteln, was er geredet hat. Nie hat einer geredet wie er. Oh, dass sein Wort uns zu Herzen gehen würde, dass es uns durchdringen könnte und wir sagen würden, Herr, wir sind deines Redens, deine Worte gar nicht wert. Ein Johannes fiel auf sein Angesicht wie tot. Und der Herr spricht zu ihm, fürchte dich nicht, ich bin's, der Liebende, ich war tot, aber siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Möge der Herr uns wirklich groß machen heute Abend, dass er es ist, der mit uns geredet hat. Wir mögen eine menschliche Hülle vor uns gesehen haben und gesagt, Gott sandte einen Propheten, aber ein Prophet kann selber nichts tun oder sagen, es sei denn, Gott rede durch ihn und Gott wirkt durch ihn. Und so haben wir nicht nur einen Menschen gehört, wir haben die Stimme des Herrn in dieser Zeit gehört. Und mit David stimmen wir in den Psalm ein, den wir zur Einleitung mitgehört haben. Er geht so tief, ich habe es oft gesagt, in den Psalmen wird ja die Lebenslage eines jeden Menschen beschrieben. Ganz gleich, worein oder wohin du kommst, wenn du die Psalmen liest, wirst du irgendwo etwas finden, das auf dich zutrifft. Ich werde finden, was auf mich zutrifft. Die Psalmen sind etwas so Persönliches, so Kostbares, auf unser Leben zugeschnittenes. Und wir danken unserem Herrn, dass er immer noch Worte des Trostes, der Erbauung und der Kraft hat. Wie es war in Noahs Zeiten, so ist es auch jetzt. Gott rettet und Gott bewahrt. Gott wird hindurchführen. Ehe die Gerichte kommen, werden wir eingegangen sein in Christus und geborgen sein dürfen aus Gnaden. Nie hat jemand so geredet, wie er geredet hat. Das wird das Zeugnis aller Propheten, aller Apostel und des gesamten Volkes Gottes sein. Das wird mein und dein Zeugnis sein. Mögen unsere Herzen brennen und ihm danken für sein Reden in dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen.
Dass du uns auch heute Abend aus Gnaden geschenkt hast. Oh Herr, wir sind so froh, Herr, dass wir zu dir im Glauben aufblicken dürfen und im Vertrauen, Herr. Denn auch wir wissen, Herr, wer zu uns geredet hat in diesen letzten Tagen. Herr, wir geben niemand anders die Ehre wie deinem Namen. Halleluja. Herr, du hast Großes an uns allen getan, Herr. Und darum, Herr, kommen wir zu dir und wollen im Glauben stehen, Herr, bis du uns holen wirst in deine Herrlichkeit. Wir beten dich an und preisen deine Gegenwart, Herr, denn du bist nicht ferne, Herr, du bist nahe, Herr, deinem Volk, Herr. Lass uns mit dir wandeln, Herr. Herr, wie alle Männer Gottes mit dir gewandelt sind, Herr. O Heiland, das ist unser Wunsch und unser Verlangen. Halleluja. Glorie dir dem Lamme, jetzt und immer da. Sei doch mit uns jetzt, wenn wir auseinander gehen. Und segne uns morgen wieder, wenn wir zusammenkommen, um dir die Ehre und den Preis und die Anbetung zu bringen. Sei in unserem Heimen, oh Gott. Sei, Herr, mit unseren Familien, oh Gott. Wir legen dir alles hin, oh Herr. Schenke Gnade, oh Herr. Wir bitten alles solches in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.